wir sind mitten in dieser Predigtserie Aufbruchgebet. Und wir sind heute Morgen auch schon mittendrin. Mitten im Gott, mit Gott reden, zu ihm sprechen, mit ihm sprechen, über ihn sprechen. Wir glauben an einen Gott, der jeden Menschen hört und sieht, dass er ihn wunderbar geschaffen hat und dass er das Beste für diese Person möchte. Oh, ich habe den Drücker nicht. Ihr müsst weitermachen. Ich kann mich nur selber drücken. Die Anna Enz, die geht noch weiter und sagt, Gott wird jedem von uns begegnen, wenn wir aufrichtig nach ihm suchen. Also Gebet ist nicht einfach nur ein Tagebucheintrag, wo ich aufgeschrieben habe, was mir heute alles Gutes passiert ist, wer mich geärgert hat und was ich morgen vorhab, sondern es geht viel mehr um Beziehung, um Gemeinschaft, um gemeinsam unterwegs zu sein mit diesem Gott. Das heißt, Gebet ist nicht immer nur one way, also in eine Richtung gerichtet, ich zu Gott, sondern er spricht auch sehr gerne zu mir. Es ist so, dass diese Begegnung mit diesem Gott, der ist, oh, das ist mega lieb, Donkre. Perfekt. Super. Das Hund ja tipsy, topsy. Jetzt ist er auch an, perfekt. Cool. Wir begegnen diesem einen Gott, der ganz vermessen von sich sagt, ich bin der Lebendige. Ich bin der einzig Lebendige Gott, den es gibt. Ich bin immer da. Ich habe jeden und alles geschaffen. Ich will unbedingt Gemeinschaft mit diesen Menschen haben, weil ich bin ein Menschenfreund. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mit ihnen unterwegs zu sein. An diesen Gott glauben wir. Dieser Gott ist so ziemlich auf alle erdenklichen Sinne erfahrbar. Ich würde behaupten, außer das Sehen und das akustische Hören. Wobei ich auch schon Leute kennengelernt habe, die das auch schon geschafft haben. Ich nicht. Soll ich irgendwas machen? Ist gut? Gut. Aber dieser Gott sagt, ich sehe dich und ich höre dich. Da, wo du bist, in der Situation, wo du drin bist. Egal, was du machst, egal, was dich beschäftigt, ich will dich anfeuern. Ich will dich motivieren, weiterzugehen. Und ich will, dass du mir vertraust. Ich will unglaublich gerne mit dir unterwegs sein. Und das, meine Lieben, ist eine echte Beziehung, die er möchte. Die ist nicht punktuell, mal gucken, ob wir uns einmal im Jahr sehen, sondern er wünscht sie sich dauerhaft jeden Tag, am besten mehrmals. Genau wie man seinen Partner, seine Freunde oder sonstigen Leute sieht. Diese Beziehung, die hatten Menschen schon lange vor uns. In der Bibel werden immer wieder Geschichten davon erzählt und eine davon gucken wir uns heute an. Dieser Mann lebte im 6. Jahrhundert vor Christus, so rum. In der Geschichte, wo wir eintauchen, da war er eher so am Ende seines Lebens, um die plus minus 80 Jahre alt. Er war aus einer angesehenen Familie, das heißt, er hat eine umfangreiche Bildung genossen, er war ziemlich schlau und er lebt im Ausland. Und das die längste Zeit seines Lebens. Denn anders als ich komme aus Deutschland, habe mich aber bewusst dafür entschieden, hier in die Schweiz zu kommen, konnte er sich das nicht aussuchen. Er ist deportiert worden, er ist entführt worden mit ganz vielen anderen aus seinem Volk, als er ungefähr zwischen 16 und 17 Jahren alt war. Er ist dann dort gestrandet in der Fremde und hat eine unglaublich hohe Position gehabt. Bekommen, die er sich definitiv nicht ausgesucht hat, aber die einfach da war. Er durfte diese machen. Er hat drei Herrscher überlebt und er war ein richtiger Gottfreund. Er liebte es, viel Zeit mit diesem Gott zu verbringen. Er hat geguckt, wie kann ich noch mehr Zeit mit diesem Gott verbringen. Es gab tägliche Zeitfenster, die er sich reserviert hat, um Zeit mit diesem einen zu haben, mit dem Lebendigen zu haben. Er sagt, hey, ich mag das Beste, ich meine das Beste für dich, also lass uns gemeinsam unterwegs sein. Der Typ war treu, er war klug, er galt als sehr besonnen, ruhig und sehr transparent. Alle wussten, an wen er glaubte, auch wenn es ihn, Schwierigkeiten eingebracht hat. Er hat schon einiges in seinem Leben erlebt und nun stand er wieder vor einer sehr, sehr großen Geschichte, die wir eintauchen wollen. Sein Name ist Daniel. Es gibt wieder einen neuen Herrscher. Diesmal ist es Typ Nummer 3, Herrscher Nummer 3 ist an der Macht. Und ähnlich wie bei einem neuen CEO einer Firma wusste Daniel nicht, behalte ich meine Position oder werde ich abgesägt? Darf ich da bleiben, wo ich wirke, oder muss ich woanders hin? Der neue Chef ist aber sehr schnell von dem Daniel angetan und so darf er bleiben und weiterarbeiten dort, wo er gerade ist. Es sind sogar Gerüchte im Umlauf, dass er vielleicht sogar eine höhere Stellung bekommen soll. Das weiß man nicht ganz genau, aber da sind sie irgendwie dran, ob das nicht was sein könnte. In den Kreisen, wo Daniel sich bewegt, ist Konkurrenzdenken keine Seltenheit. Es gehört voll und ganz dazu. Und die Leute, die mit ihm in der ganzen Crew sind, die gehören zu dem Volk, wo er verschleppt worden ist. Er ist der einzige Ausländer. Er ist anders, er spricht anders, er sieht anders aus. Und sie wollen ihn ganz, ganz einfach wegbringen. Das Problem ist nur, dass Daniel keinerlei Fehler hat. Der Typ hat eine weiße Weste. Der hat keine Frauengeschichten. Der hat keine Trinkgelage. Der hat keine Bestechungsgeschichten vorzuweisen. Er ist einfach ein sehr guter Bürger, ein sehr guter Mitarbeiter. Immer Platz Nummer 1 im Monatsranking. Er ist unglaublich besonnen, klug und mutig. Es gibt nichts, was die Leute ihm vorwerfen können. Und das stresst sie zutiefst. Das heißt, sie müssen eine andere Lösung finden. Und die finden sie. Sie finden sie deshalb, sie gehen zum König damals, zu dem Herrscher der damaligen Zeit und sagen, hör zu, du bist der Allerallerbeste. Keiner ist so groß wie du. Kein Herrscher vor dir und kein Nachbar von dir und keiner, der kommen wird, wird größer sein als dein Reich, was du jetzt gerade besitzt. Sie schmieren ihm Honig um den Mund. Wir finden diese großartige Großartigkeit, die du verkörperst, die muss man mal einen ganzen Monat feiern. Jeden Tag in einer großen Zeremonie. Wir müssen doch gucken, dass diese ganzen Menschen drumherum und auch unsere Nachbarn sehen, wie großartig du bist, König. Keiner ist größer, erhabener als du. Das heißt, wir wollen, dass die Leute dich anbeten, jeden Tag zu dir kommen, vor dir niederfallen und sagen, du bist es, dem wir vertrauen, weil du bist der Allergrößte, den es gibt. Der Typ, der König, lässt sich darauf ein und unterschreibt einen Wisch, der nichts anderes besagt als, wer das nicht macht in den nächsten 30 Tagen, der wird zum Tode verurteilt. Das haben alle mitbekommen. Alle im Land, alle über die Grenzen hinaus. Daniel hat davon auch gehört. Und ich frage mich, wie hat er reagiert? Was ging ihm das erste Mal durch den Kopf? Du hörst so eine Aktion und weißt, da kann ich nicht mitmachen, weil niederwerfen tue ich mich nur vor einem, den einen einzigen lebendigen Gott, an den ich glaube. Ich werde nicht vor einer Person, einem Menschen niederknien, weil das nicht mein Gott ist. Das heißt aber, das heißt Todesstrafe sieht danach aus. Er hat verschiedene Möglichkeiten, wägt er ab. Ich könnte zum König gehen und sagen, hey, Best Buddy, wir verstehen uns. Das ist eine blöde Aktion, hol mich da raus. Dann kommt er aber auf die Idee und sagt, naja, eigentlich eine schwierige Situation, weil erstens bringe ich den König in Schwierigkeiten und zweitens kann er nichts ändern, weil Gesetz ist Gesetz, Vertrag ist Vertrag, man kann es nicht brechen. Man kann nichts dagegen tun. Dann könnte er vielleicht überlegt haben, zumindest wäre das meine Überlegung, naja, ich könnte das ja mit dem Beten anders machen. Ich muss es ja nicht gleich weglassen, aber man muss ja auch immer wieder mal neue Wege ausprobieren. Das ist sogar sehr sinnvoll. Damit Sachen nicht zur Routine werden, könnte man auch sagen, du, ich mache meine Gewohnheiten ein bisschen anders. Statt öffentlich auf dem Dach könnte ich ja in den Keller gehen. Oder statt irgendwie lauthals zu schreien und Gott anzubeten und laut zu singen, könnte ich ja einfach ein bisschen leiser beten. So wie man es halt, naja, wie es andere Menschen ja auch tun. Also ist ja nicht so verkehrt. Man könnte die Gewohnheit ja ein bisschen anpassen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Daniel das nicht alleine nur gedacht hat, sondern auch mit seinen Ängsten vielleicht auch besprochen hat. Wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir jetzt damit? Als gelehrter Jude hat er ganz sicher die Psalmen gewusst, ihr Lieben. Und da steht zum Beispiel drin, jawohl, sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Befreie mich aus dem Rachen der Löwen. Ja, du hast mich erhört. Die Todesstrafe damals in dem Reich waren etwas andere Methoden als heute oder die von der Mafia. Damals hat man ganz unterschiedliche Geschichten gewählt. Die haben sich überlegt, wir könnten die Todesstrafe so verhängen, dass ein Mensch in eine Grube voller Löwen, hungriger Löwen, reingeworfen wird. Hungrige Löwen. Ihr Lieben, sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Befreie mich aus dem Rachen der Löwen. Ja, du hast mich erhört. Psalm 22. Ich frage mich, ob dieser Vers oder diese beiden Verse ihm durch den Kopf gegangen sind, als er gedacht hat, naja, bei dem Psalm hat's geklappt. Warum nicht auch jetzt? Könnte ja funktionieren. Ich weiß nicht, ob er die Bibelstelle im Kopf hatte oder sich überlegt hat, hey, ganz am Anfang meiner Deportation, Daniel 1, ganz am Anfang, als 16-, 17-jähriger junger Mann, kommt er in ein fremdes Land und hat schon mal eine ähnliche Situation erlebt. Und sie sollten von dem reichhaltigen, sehr fetthaltigen Essen essen, was der König gegessen hat, die ganzen Leute von der Deportation, dass sie wieder zu Kräften kommen. Und Daniel hat gewusst, das kommt nicht gut, weil die Speisevorschriften, die ich von meinem Gott empfangen habe, gehen definitiv gegen das, was dieses Volk ist. Das bedeutet, ich sollte gucken, dass ich irgendwie einen Deal aushandle, dass ich und meine Crew, dass wir das nicht essen müssen. Und tatsächlich hat sich der Vorseher darauf eingelassen und hat gesagt, alles klar, ihr esst nur das, was ihr essen wollt und müsst, also könnt. Und dann gucken wir mal, wie das kommt. Wenn das gut kommt, ist in Ordnung, könnt ihr weitermachen. Wenn das nicht gut kommt und ihr schwächer aussieht als alle anderen, dann müsst ihr das andere essen. Sie haben gebetet, sie haben das gegessen, was sie nämlich wollten, nämlich Wasser und Gemüse. Und danach haben sie besser abgeschlossen als alle anderen um sich herum. Das heißt, da hat er schon gemerkt, das hat funktioniert. Ich bin eingetreten für die Gesetze, für das, was Gott mir gesagt hat. Bin ich eingetreten, habe es durchgezogen. Das Resultat war überdurchschnittliche Leistungen und ein überdurchschnittlich guter Job für einen Ausländer in seinem Alter. Vielleicht hat Daniel aber auch an Kapitel 3 gedacht. Da war er irgendwo im mittleren Alter, wo er gedacht hat, da hat er Nummer 2 gedient. Der war größenwahnsinnig. Nummer 1, größenwahnsinnig gewesen. Er hat eine große Statue von sich machen lassen, hat gesagt, jeder wirft sich davon nieder, wer das nicht tut, der muss in den Feuerofen. Wieder so eine Geschichte, Tod und so. Und Daniel und seine Freunde sagen, nö, machen wir nicht. Dann kommen natürlich die Aufseher und petzen das dem König und sagen, du hör mal, da gibt's 3 Leute, die wollen das nöt, was machen wir mit denen? Ah ja, schick die mal zu mir. Mist. Das ist der Daniel, sagt sich der König, das ist so ein schlauer Kopf, das kommt nicht gut. So ein Mist, was mache ich denn jetzt? Es gibt ein 1:1 Gespräch mit ihm. Er sagt, ihr kriegt eine zweite Chance. Wenn ihr das macht, dann ist gut. Und wenn ihr das nicht macht, ich kann euch nicht vor dem Ofen bewahren. Dann seid ihr tot. Und die 3 sagen, hey, du bist richtig gut, aber unser Gott ist besser. Und wir werden uns nicht vor dir niederknien. Und naja, größenwahnsinnig schwierig. Er war ziemlich sauer. Der König war ziemlich sauer. Hat den Ofen doppelt so heiß, dreifach so heiß angefeuert, damit er wirklich, also der war wirklich im Stolz gekränkt, in seiner Ehre gekränkt. Und die 3 werden reingeschmissen. Und nach kurzer Zeit sagt der König, sag mal, hatten wir nicht 3 Leute ins Feuer geworfen? Warum sehe ich 4? Und dann hat Gott einen Helfer geschickt, wir sagen Engel, und hat diese 3 beschützt. Sie kommen wieder aus dem Feuerofen raus und haben noch nicht mal Brandgeruch an sich. Sie dürfen weiter in ihre Familien, sie dürfen wieder zurück in ihren Job, sie dürfen weitermachen wie bisher. Hatte Daniel diese Geschichten und diese Bibelverse im Kopf? Vielleicht. Ich liebe es zu spinnen. Was könnte sein? Was könnte sein? Daniel entschied sich, und das steht ganz felsenfest drin, für seine ganz normale Gewohnheit, die er immer zu tun pflegte. Er ging nach Hause aufs Dach und betete in der normalen Lautstärke, wie er es immer tat, und preiste seinen Gott, der gut zu ihm ist, den er liebt. Er ging in diese Beziehung rein, auch wenn er nicht wusste, wie es rauskommt. Er machte dies. Und Gäbelein, das ist ein Theologe, der sagte, der beziehungsorientierte Glaube sieht weg von den Umständen dieser Welt hin zu dem allmächtigen Herrn. Dass der Daniel aufs Dach ist, finde ich mega spannend. Dass er nach oben schaute zum Beten, finde ich mega spannend. Er schaute weg von dem, was hinter ihm liegt, was droht, was noch nicht ist, aber was werden kann, und schaute zu dem, der ist, war und sein wird. Er schaute zu diesem Gott der Liebe und des Könnens. Die Feinde von Daniel haben das natürlich abgekatert angeschaut, haben das gesehen und petzen es Nummer 3 natürlich taufrisch auf das Frühstücksbrot und sagen, hey, alle haben es gemacht, außer er, was machen wir mit dem? Und der König wird traurig, weil er sagt, eigentlich ist es noch ein cooler Dude, blöd. Ich kann aber nichts machen. Ich kann nichts tun, weil ich habe diesen Wisch unterschrieben. Ich kann es nicht rückgängig machen. Vertrag ist Vertrag, Gesetz ist Gesetz. Daniel wird also in die Höhle des Löwen geworfen. Kommt ein großer Stein oben drauf und der König ist da mit seinem Siegelring und macht ein Wachszeichen hin. Das heißt, keiner darf es öffnen, bis der König entscheidet, am nächsten Tag es zu öffnen. Der König hatte eine ziemlich schlechte Nacht und rannte bei Tagesanbruch zu dieser Höhle hin und sagte, mal gucken, was als nächstes kommt. Und ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, als der Stein weg war und der reingerufen hat, dass er was anderes hört als sein eigenes Echo. Aber die Stimme von Daniel kam und sagte, mein König, ich bin noch am Leben. Der Herr hat den Rachen der Löwen zugemacht. Ich bin noch am Stück. Ich denke, wenn es ein Handy gegeben hätte, hätte es wahrscheinlich so ausgesehen. Der Chef war froh, schmiss die Feinde und seine ganzen Crew in die Löwengrube hinab. Sie hatten nicht so das Selfie-Ding. Ihnen ging es nicht so gut danach. Daniel wurde wieder einmal mehr eingesetzt, hatte großes Ansehen, durfte wieder in seine Situation, in seine Sache rein. Daniel erlebte einen Gott nicht in der Theorie. Er erlebte einen Gott, der hautnah dran ist, der greifbar ist, in live und echt und in Farbe, der beziehungsorientiert ist, der kann und der will. Er hatte eine echte Beziehung zu ihm. Nicht, wenn Daniel Zeit hatte, sondern andersrum. Er sortierte alle seine Arbeit um die Zeiten von diesem Gott, in diesen Begegnungszeiten mit Gott herum. Er hatte regelmäßig Kontakt zu ihm. Daniel hatte seinen Rhythmus gefunden, ob das jetzt dreimal am Tag ist, einmal am Tag oder nur kurz, ob lang, ob 3 Stunden oder 2 Stunden oder 10 Minuten, das spielt keine Rolle. Aber Daniel hatte einen Rhythmus, einen eigenen Rhythmus, den er verfolgen konnte und den er umsetzen konnte. Er war zu 120% am Arbeiten. Er liebte die Arbeit, er machte es gern und er machte es sehr gut. Es heißt nicht, dass er weniger gut gearbeitet hat, weil er so viel gebetet hat. Es war eher andersrum. Weil er so viel betete, konnte er so gut arbeiten. Er war wirklich ein schaffiger Typ. Was hat Daniel gemacht, um einen echten Glauben zu leben? Ich habe 3 Sachen gefunden. Er suchte Gott aufrichtig. Gott war seine Prio 1. Es gab keinen neben ihm. Er war gehorsam, koste es, was es wolle. Warum ist Gehorsam wichtig? In der Bibel wird uns Gott vorgestellt als ein Vater und die Menschen als seine Kinder. Das bedeutet, wenn der Papa sagt, hey, mach das, dann sollte das Kind das auch tun. Es ist gehorsam ihm gegenüber. Nicht, also wenn es ein guter Vater ist und davon steht in der Bibel, dass Gott das definitiv ist, dann will er das Beste für das Kind. Es wird es nicht schikanieren, es will es nicht klein machen, es will es nicht brechen, es will nicht irgendwas, sondern er will das Beste für das Kind. Es will es schützen, es will, dass es glücklich ist, es will, dass es Sachen lernt und später im Leben gut zurechtkommt, wie mit dem kleinen Ruben heute. Genau das wünschen wir ihm, dass er ein gutes Leben führen kann, weil er die Tools bekommen hat, das zu tun. Das heißt, Verhalten hat Einfluss auf das, ob ich daran glaube oder nicht. Denn wenn ich nur daran glaube, an das, ist es nicht das Gleiche, als wenn ich es auch tue, was ich erkannt habe. Halte dich an Gott und ich rede nicht von Religion. Ich rede von Beziehung. Ich rede davon, das, was Gott dir zeigt, was du tun sollst, was du glauben sollst, wie er dir dich offenbart. Glaub das. Du musst nicht für den glauben, der neben dir ist oder vor dir ist oder hinter dir ist. Völlig egal, Gesundheit. Völlig egal. Es geht darum, dass du an das glaubst und das umsetzt, was Gott dir offenbart und zeigt. Und jetzt kannst du mich fragen, hey Doro, wie soll das funktionieren? Ich bin ein Mensch. Und selbst wenn mein Papa mir damals gesagt hat oder meine Mama, habe ich es nicht immer getan. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn er mir Sachen sagt und ich tue es nicht, was mache ich denn jetzt? Gott sagt, hör zu, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, genauso dich umzusetzen, die Sachen umzusetzen, wie es kommt. Gott möchte dich Schritt für Schritt zu dem Mann und zu der Frau machen, wie er dich heute schon sieht. Wie geht das? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat den Platz getauscht mit dir, damit du einmal an einen Platz kommen kannst, wo du selbst nicht hinkommen kannst. Er hat dich befähigt, heilig zu leben, so sagt es die Bibel. Heiligkeit ist nichts anderes als freundlich zu sein, geduldig, Fairness, nachsichtig sein, freundlich zu sein zu Leuten. Und Gott verlangt das nicht einfach von dir, weil er sagt, naja, das musst du halt machen, sondern er ist es schon zu dir selbst. Er ist es zu dir und zeigt dir, wie das funktioniert, damit du es mit anderen sein kannst. Und Klammer auf, auch mit dir selber, Klammer zu. Gott verlangt nicht einfach irgendetwas, sondern zeigt dir, wie es umsetzbar ist. Das heißt, egal was du über den christlichen Glauben weißt, wie viele Bücher du gelesen hast, welche Topseller oder wie oft du die Bibel durchgelesen hast, spielt kein Ruggel, wenn du das, was du gelesen hast, nicht ins Leben umsetzen kannst. Wissen allein hilft nicht. Der Glaube ist und bleibt praktisch, wie so ziemlich alles in der Bibel und in Beziehungen. Eine theoretische Beziehung zu Gott gibt es nicht. Es gibt nur eine praktische Beziehung zu Gott. Das, was du hörst, wird dich umsetzen. Und das heißt auch, wenn ich sage, Gott, das sind gerade 3 Nummern zu groß für mich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Zu sagen, Dad, wie genau geht das? Zeig's mir noch mal kurz vor. Das ist okay. Jesus hat uns gezeigt, wie es vorgeht und wir dürfen es ihm nachmachen. Und weil das immer so eine schwierige Geschichte ist, Dinge nachzumachen von Leuten, die man nicht sieht, sollen wir einander ermutigen, dran zu bleiben, weiterzugehen, Vorbilder zu suchen und Vorbild zu sein. Hebräer 11 zeigt das wunderbar auf. Da werden namentlich wahnsinnig viele Leute vorgestellt und gesagt, die in der Bibel alle so eine große Sache gemacht haben. Bei dem Daniel, der wurde nicht namentlich erwähnt, aber es gibt einen Hinweis dazu. Und zwar im Vers 33, 34. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt, also die Leute, die an Gott geglaubt haben. Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Ich finde, das riecht und schmeckt nach Daniel. Wer sich fragt, wie ein Leben nach Gottes Richtlinien aussehen kann, dafür habe ich jetzt leider nicht so viel Zeit, weil ihr alle keine Zeit habt, bis um 12 hier zu sitzen. Kein Problem, ich habe eine Hausaufgabe für euch. Und zwar könnt ihr Hebräer 13 lesen. Da steht ziemlich viel drin, wie ein Leben nach Gottes Maßstäben aussehen kann. Die Sprüche eignen sich unglaublich gut dazu. Es gibt über 30 Sprüche und das heißt, für einen Monat bist du voll mit ganz vielen coolen Sachen. Und wenn du fertig bist mit den Sprüchen, fängst du gerade wieder von vorne an. Das ist richtig gut. Viele kleine Einheiten, Sachen, die im Täglichen sehr praktisch gebracht werden. Psalmen, ich liebe die Psalmen. Wer es etwas blumiger mag, mach die Psalmen. Da sind ganz viele Umschreibungen und wunderbare Bilder, die mir helfen, im Alltag Dinge anzupacken. Auch ein Anpacker im Neuen Testament ist der Jakobus. Guck dir Jakobus an, lies ihn durch, ist auch nicht ganz so lang wie die Psalmen mit 150 Kapiteln, etwas kürzer, perfekt für dich, wenn du nicht gerne liest. Aber egal, was du liest, alles fängt an mit diesem einen großen ersten Schritt, mit diesem Gehorsamschritt. Alles andere ist Beiwerk. Wenn ich Dinge weiß, hilft mir das nicht, sie auch umzusetzen. Sie können und ich hoffe, das tun sie. Wenn es dich ehrlich interessiert, was Gott über dich denkt und die ganze Welt, dann wird er sich dir offenbaren. Dann wird er dir zeigen, hey, hier bin ich und lass uns gemeinsam vorwärts gehen. Daniel ist für mich ein unglaubliches Vorbild, wie lebendiger Glaube aussehen kann. Kein theoretischer, sondern ein praktischer Glaube. Wie kann das gehen? Ich hätte auch tatsächlich nichts dagegen, seine Wunder zu erleben. Bis zu dem Punkt, wo ich merke, Gott hat ihn nicht vor dem Feuerofen gerettet, sondern erst im Feuerofen. Da wird es manchmal ein bisschen ungemütlich. Aber selbst wenn Situationen kommen, die unangenehm brenzlig sein können oder sich anfühlen, als wäre ich in der Höhle des Löwen, er ist da. Daniel hat 2 Wunder erlebt. 3. Warum nicht auch ich? Daniel motiviert mich, auf den zu setzen, dem viel mehr möglich ist als mir. So. Der Glaube sieht weg von den unmöglich scheinenden Umständen dieser Erde hin zu dem allmächtigen Herrn. Ihr lieben, Gott hat letztlich das letzte Wort. Gott hat alle Möglichkeiten. Das, was er versprochen hat, das hält er. Er ist der erfolgreiche Sieger, dem alles möglich ist. Er will mit dir unterwegs sein und dir zurufen, du kannst alles durch mich, weil ich dir Stärke gebe. Nicht nur für den Ruben, sondern auch für dich. Egal wie alt, egal wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist, er will mit dir gemeinsam und durch dich praktisch Glauben leben. Ich danke dir, Dad, für deine große Liebe zu uns jeden Einzelnen hier. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach aufzeigst, was ist der nächste Schritt für mich? Was soll ich lernen und was soll ich vor allem umsetzen? Und gib uns die Kraft und den Mut, diese Dinge auch umzusetzen, die wir gehört und gesehen haben. Danke, bist du treu und hast sehr viel Geduld mit uns. Das ist sehr gut. Hilf auch, dass wir sie selbst für uns haben dürfen. Danke, siehst du weiter als mein Thema und liebst mich. Amen.